Herzlich willkommen bei den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak, der Rich, und bei mir sitzt wie jede Woche mein Kumpel
Patrick. Servus.
Jo Patrick, wie hast du die letzte Woche verbracht?
Schöne Filme gesehen, schöne Trailers geguckt, freue mich jetzt dann auf meine Steelbooks, die ich auspacken darf.
Okay. Ja, wir waren ja auf Nova Rock, dem womöglich größten Rock-Festival direkt nach Rock am Ring, Rock im Park, und wir haben da jede Menge Leute kennengelernt. Ich habe da kräftig die Werbetrommel für uns gerührt. Ich hoffe, die Leute bleiben auch dabei und hören uns ab sofort weiter. Ich hoffe, sie empfehlen uns auch weiter. Grüße aber auch jeden, der dort war, Spaß hatte und mit uns gefeiert hat. Aber heute geht's ja um einen Film und nicht um ein Rock-Festival. Heute geht's um einen Film, der aus meiner Sicht raus das Genre Komödie neu erfunden hat.
Revolutioniert, würde ich fast sogar diese Worte anwenden.
Ja, während Wes Craven damals mit Scream den Slasher-Film und den Horrorfilm nochmal neu etabliert hat in den Kinos, muss ich zugeben, war für mich so im Komödienbereich unser heutiger Filmtipp ausschlaggebend für eine ganz neue Erzählweise im Punkto Komödie, weil die beiden Regisseure, die den Film zu verantworten haben, die machen sich ganz gezielt, aber Gott sei Dank auch nur, ich will nicht sagen dezent, aber edel, drücke ich es mal so aus, über sämtliche Mankos lustig, also körperliche Behinderungen, geistige Behinderungen, dann sexuelle Orientierungen etc. etc. haben sie doch mit Greg Kinnear und Matt Damon schon einen Film gemacht, der auch schon sehr, sehr makaber war, nämlich ja. Unzertrennlich hieß der, glaube ich, ja. Um dieses zusammengewachsene siamesische Zwillingspaar. Und haben dort schon sämtliche Situationen, die im Alltag oder auch im Leben eines siamesischen Zwillings vorherrschen und auch Probleme bereiten können, unglaublich fies und gekonnt auf die Schippe genommen. Ja. Und genauso machen sie es auch in unserem Film, nämlich Verrückt nach Mary.
Something about Mary, ja.
Ja, ich glaube, über Verrückt nach Mary brauchen wir nicht allzu viele Worte zu verlieren, weil ich hoffe, jeder da draußen kennt den Film. Ist er ja schließlich von 1998, und ich habe jetzt eine Statistik gelesen, die mich sehr verwundert hat, beziehungsweise aber auch sehr erstaunt hat, weil Verrückt nach Mary belegt den Platz 27 in der Liste der 100 besten englischsprachigen Komödien of all time.
Das ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass es eine Komödie eigentlich ist.
Ja, vor allem, über wie viele Komödien sprechen wir denn?
Einige, aber wo man sagt, er bleibt in Erinnerung, das ist ein Film, der, egal ob zur damaligen Zeit oder auch jetzt, er ist up to date. Dein Hirn musst du nicht unbedingt einschalten, aber er bleibt dir in Erinnerung, dieser Film.
Und vor allem, er bringt dich auch zum Lachen, immer und immer wieder. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon, glaube ich, seit fast 15 Jahren nicht mehr gesehen. Also,
so ging es mir jetzt auch, fast 10 Jahre oder sowas, wie ich ihn jetzt am Wochenende angeguckt hatte, wo wir dann drüber gesprochen haben, was wir machen.
Ja, was super. Ich aber dabei realisiert habe, ist...
Und er ist auch gut gealtert, muss man dazu auch noch sagen.
Dass ich ein absoluter Vollidiot bin, weil ich habe nämlich die DVD Special Edition, diese 2-Disc-Edition, und auf der DVD ist die Extended Version, also die erweiterte Filmfassung, nur im englischen Originalton. Nur auf der Blu-ray ist sie deutsch synchronisiert. Deswegen habe ich sie mir auch gleich nochmal bestellt, weil ich möchte unbedingt auch mal in der ungeschnittenen Fassung sehen, beziehungsweise in der erweiterten Fassung.
Das sind echt witzige Sachen.
Und es sind aber circa 10 Minuten Film, die hier in der Kinofassung dann vermissen lässt. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Aber was verbinden wir alle mit Verrückt nach Mary?
Unsere Jugend.
Unsere Jugend, aber ich denke jetzt speziell an Filmszenen. Patrick, was hast du für eine Filmszene im Kopf, wenn du an Verrückt nach Mary denkst?
Da gibt es nur eine für Männer. Hast du das Rohr freigespült vorher? Oh, ist das Haargel? Oh, das habe meins für alle. Kann ich es haben?
Ja, das ist es. Also ich glaube mal, die Wix-Frisur von Cameron Diaz, das ist die Szene oder auch dieses Bild, wo den meisten Leuten...
Männern. Vor allem den Männern.
Ja, aber, ich glaube, das ist allgemein so gesehen.
Aber ich muss dazu gestehen, das ist nicht meine Lieblingsszene, sondern meine, muss ich ehrlich gestehen, ist es mit Matt Damon oder auch mit Ben Stiller, mit Puffy. Mit dem
nicht
Hund.
Matt Damon, Matt Dillon.
Matt Dillon meine ich. Und die zwei Szenen, die... Es macht den Film so urkomisch, wo ich mir denke so, oh.
Ja, der Hund ist ja sowieso das Geilste. Ich habe gestern auch schon so gelacht bei dieser Szene, wo Matt Dillon durch den kleinen Briefschlitz an der Tür schaut und du siehst auf der anderen Seite bloß diese gefletschten Zähne und das Knurren.
Super.
es ist einfach sensationell. Ich meine, der Hund hat ja auch seinen ganz eigenen...
Fanbase hat er
alleine. Ja, seine Fanbase. Und wenn ich überlege, du hast Weltstars wie Ben Stiller, Matt Dillon,
Cameron Diaz,
aber nur Cameron Diaz ist auf dem Cover und eben der Hund im Gipsverband.
Natürlich.
Und da muss ich mir die Frage stellen, aber da habe ich den absoluten Beweis, dass der Hund eine ganz eigene Rolle einnimmt in dieser ganzen Geschichte.
Alle miteinander. Du weißt nicht, wer die Hauptfigur, also natürlich durch den namensgebenden Titel weißt du, dass es eigentlich um Mary geht, aber jeder hat seine Screentime in diesem Film und nicht zu kurz. Und das macht den Film super.
Während unserer Analyse und auch unserem Podcast gehen wir da nochmal ein bisschen spezieller drauf ein, aber gehen wir jetzt nochmal zu den Fakten. Wer ist denn verantwortlich für Verrückt nach Mary? Das sind Peter und Bobby Farrelly. Nennt sie auch die Farrelly-Brüder.
Ja. Du kennst ja aus ihren ersten Hit, Dumm und Dümmer.
Ja. Danach kam ja gleich Kingpin. Der war ja auch sensationell genial.
Bill Murray in einer sehr ikonischen Rolle.
Dann kam Verrückt nach Mary.
2 Jahre später auch eine meiner Lieblingskomödien, Ich, Beide und Sie, wo jetzt auch der zweite Teil angekündigt ist, leider viel zu spät nach 26 Jahren.
Aber da haben wir, glaube ich, gerade grundsätzlich das Problem, dass Jahrzehnte später jetzt die Fortsetzungen alle ins Kino kommen sollen. Ich habe mir früher gewünscht,
weil der Film ist so herzzerreißend, wie das der, wie heißt der?
Jim Carrey.
Danke. Wie er das dann spielt und am Anfang gar nicht wahrnimmt, dass er diese zweite Persönlichkeit hat.
Ja, und wir hatten die Farrelly-Brüder schon mal in einem unserer Podcasts erwähnt, nämlich zu Schwer verliebt. Und auch dort machen sie sich über körperliche Behinderungen, Fettleibigkeit etc., machen sie sich ja auch gekonnt lustig.
Ja, natürlich.
Aber auch hier müssen wir sagen, ich glaube,
aber nicht unter die Gürtellinie. Das ist das, was sie wirklich schaffen. Auf einen hauchdünnen Drahtseil gehen sie. Aber sie gehen nicht drunter.
Genau, das ist
perfekt. Deswegen sind diese Komödien super. Das ist genauso, wo danach, also sei es jetzt Schwer verliebt, wo wir gemacht haben, Unzertrennlich, Ein Mann für eine Saison, nach 7 Tagen ausgefüllt, auch mit Ben Stiller, super. Aber wo ich jetzt darauf hinaus wollte, 2011, Alles erlaubt, ein Wochenende ohne Regeln.
Auch wow, der war ja auch sensationell.
Also, das sind einfach Komödien, wo die einfach in Erinnerung bleiben.
Vor allem, sie haben ein unglaubliches Gespür für Situationskomik und Wortwahl.
Ja.
Ich glaube, solche Filme, gerade in der heutigen Cancel Culture, würde, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, Verrückt nach Mary würde heute die goldene Himbeere bekommen, würde abgestraft werden von diesen ganzen, ich klammer es jetzt mal mit Gänsefüßchen ein, von diesen ganzen Gutmenschen, die meinen, oh, man darf sich nicht über Hickel lustig machen oder speziell auf Verrückt nach Mary einzugehen, über Leute mit geistiger Behinderung.
Ja.
Ich glaube, da würden wir Verrückt nach Mary vergebens in der Top 100 der besten englischsprachigen Komödien suchen.
Definitiv.
Bin gespannt, wie Scary Movie 6 da gerade abschneidet. Hast du da irgendwelche Zahlen schon? Oder?
Das sind Zahlen draußen und ich weiß nicht im Kopf. Also vielen gefällt er. Er kommt nach dem ersten oder nach dem zweiten direkt.
Mhm.
Ich habe auch schon gesehen, er ist echt empfehlenswert, weil er halt sich, wie sie gesagt haben, nicht an diese Cancel Culture hält. Ich finde ihn wirklich gut, aber viele sind halt dann auf dieser Cancel Culture, wo halt sagen, es muss alles politisch korrekt, man darf sich nicht drüber lustig machen. Aber das ist doch gar nicht so, was die Filme in den 80ern, 90ern, Anfang der 2000er das ausgemacht hat. Man geht mal einen Schritt zu weit. Wer sich dafür auf die Füße getreten fühlt, tut mir mehr leid, aber es ist halt so, ob ich jetzt blond, braun, schwarz etc. Gott, ob ich über einen Blondinenwitz oder so, das hat doch unser Leben ausgemacht und jetzt alles politisch korrekt, nein.
Aber ich meine, selbst deine Lieblingsfilmreihe, Lethal Weapon, spielt ja auch ganz gekonnt und da fällt mir jetzt ganz spontan das Zitat ein von Mel Gibson.
I'm too old for this shit.
Nein, weil I'm too old for this shit hat ja mit Cancel Culture nichts zu tun.
Natürlich nicht.
Aber speziell Mel Gibson, der eben sagt, ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner.
Super.
Wenn ich möchte, kann ich mich an sowas auch aufhängen. Natürlich. Und genau deswegen sage ich ja, ich wünsche mir von Herzen, dass Scary Movie 6 einen mega, mega Erfolg einfährt.
Leider nein. Also den erwarteten Erfolg, der kommt halt auch Jahrzehnte zu spät.
Ja, also ich glaube schon auch, ich habe von einigen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegen, ich glaube, die sind eher dafür qualifiziert als wir zwei, weil die das alles nüchterner betrachten und nicht emotional wie wir jetzt zum Beispiel. Die haben schon gesagt, also er macht im Endeffekt nichts anderes als davor.
Nein.
und er bringt nur diese Stichpunkte. Also wenn sie jetzt eine Situation haben, wo es gegen Aluhutträger, Corona-Leugner oder sonst irgendwas geht, ja, dann kriegst du da bloß im Endeffekt einen kleinen Clip und dann war es das aber auch schon. Nur um halt einfach dir eins von Latz zu knallen. Hey, genau, schau, wir machen uns über das und das und das lustig, was in den letzten Jahrzehnten oder letzten 5 Jahren
passiert ist.
Nicht nur passiert ist, sondern komplett als Tabu abgelegt wurde.
Ja, so ist es aber auch.
Okay, und das ist schade. Kommen wir zurück zu Mary. Das Erscheinungsjahr von Verrückt nach Mary war, wie schon erwähnt, im Jahre 1998. Das war 2 Jahre vor der Jahrtausendwende. Muss man mal vorstellen, das ist ewig lang her. Die Lauflänge beträgt für die normale Kinofassung 114 Minuten. Und wer sich jetzt von mir hat anfixen lassen und Bock auf die Extended Version hat, die dauert nochmal circa 10 Minuten länger.
Knapp, ja. Wir haben eine Altersfreigabe nur von FSK 12 wohlgemerkt. Da muss man auch dazu sagen.
Nein, also mit. Also älter würde ich ihn nicht freigeben.
Doch, aufgrund dessen, weil sehr. Also im europäischen Raum ist es ganz legitim, eine 12er Freigabe. Aber hinsichtlich der amerikanischen, die ist auch nur PG-13. Durch die sexuelle Anspielung, die hier vom Anfang bis zum Ende gegeben sind, würde ich schon eher da auf die FSK 16 hingehen, weil in Amerika sind ja eher sehr brüde.
Ja, das stimmt schon. Problem? Ich finde allerdings, dass im Vergleich zu heute diese sexuellen Anspielungen noch viel dezenter waren oder subtiler waren, als es heute der Fall
aber
ist.
Aber für einen Film, der 1998 rausgekommen ist, der noch nie so viel sexuelle Spannungen oder sexuelle Anspielungen, nicht in jeder Szene, aber schon sich sehr häufen.
Ja, also da fällt mir jetzt so ganz spontan eben diese homosexuellen Parkplatz-Szene ein, wobei man sieht ja an sich eigentlich gar nichts.
Darum geht es mir gar nicht, aber es sind einfach diese Anspielungen, sei es mit der Wix-Szene, sei es mit dieser Parkplatz-Szene, sei es auch am Anfang, wo die Tauben, wo er aus dem Fenster, wo er pinkelt und die Tauben dann sieht und sie nur leicht begleitet oder sie dann auch oder der Detektiv sie im Fenster beobachtet, wo sie halt nur in diesem weißen Negligé ist.
Ja, und wo du diese Sattelledertitten siehst von der Magda.
Die gut gereiften Melonen.
Ja, die haben aber auch ordentlich Profil auf den Schlappen, also ganz ehrlich. Bah. Okay, wer spielt eigentlich mit in Verrückt nach Mary? Wie vorhin schon erwähnt, wir haben Hauptdarsteller Ben Stiller. Über den brauche ich eigentlich nicht viele Worte verlieren. Er ist der Sohn von Jerry Stiller. Der ist bekannt als Arthur aus King of Queens.
Ja.
Er hat mitgespielt an der Seite von Robert De Niro in Meine Braut, ihr Vater oder Meine Schwiegereltern und ich.
Ja.
Und man hat schon damals bei Verrückt nach Mary ganz, ganz deutliche Richtungsvorgaben schon für Ben Stiller gesehen. Weil auch in Verrückt nach Mary kommt er von einer peinlichen Situation in die nächste, obwohl er wirklich wie bei den Robert De Niro Filmen eigentlich nur was Nettes tun möchte. Er möchte gut sein und kommt aber immer in so prekäre Situationen, die unglaublich peinlich sind.
Ja.
Umso geiler war es ja, dass Ben Stiller in Ruf der Vergeltung, glaube ich, mitgespielt hat. Das war ein Film mit Patrick Swayze.
Unglaublich gut sogar.
Er war ja auch ein Junkie.
Was ungewöhnlich ist für seine Rollen.
Ja, aber wer Ben Stiller mal in einer tiefgründigeren Rolle sehen möchte, der schaut sich Reality Bites voll das Leben an.
Auch super. Nachts im Museum die ganze Reihe.
Ja.
Was wir vorhin schon erwähnt haben, nach 7 Tagen ausgeflittert, super. Oder unübertroffen wirklich Tropic Thunder, wo man das Ganze auch auf die Schippe nimmt.
Ja, also ich wollte es gerade ansprechen, er war ja nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent nicht untätig. Natürlich. Du hast es gerade schon gesagt, dass Tropic Thunder ist zum Beispiel eine Regiearbeit von Ben Stiller.
Ja.
Reality Bites, Cable Guy, Zoolander.
Ja, muss man mögen.
Umso enttäuschter war ich von Zoolander 2. Also ich fand den ersten
unglaublich
sensationell.
Gut.
Ja. Wir haben uns den damals im Kino angeschaut und wir haben uns nass gemacht vor Lachen.
Ja.
Weil er nimmt diese komplette Modeszenerie, nimmt er so dermaßen böse auf
super.
Die Schippe.
Ja.
Weiter geht's mit dem wahrscheinlich süßesten Lächeln ganz Hollywoods zur damaligen Zeit, nämlich Cameron Diaz. Cameron Diaz kommt ursprünglich aus der Modelwelt.
Ja.
Ihre allererste Rolle hat sie 1994 absolviert an der Seite von Jim Carrey in Die Maske.
Auch unübertroffen. Super.
Sie war damals so unglaublich sexy, so unglaublich heiß.
Da fand ich es aber verrückt nach Mary besser.
Nein.
Ist Geschmackssache.
Weil sie zwei konträre Rollen gespielt hat. Weil in Die Maske war sie eher die femme fatale, die ja. sexy Verführerin. Und die Rolle hat ihr unglaublich gut gestanden.
Ja. Wo ich sie zum Beispiel auch unübertroffen fand, war ein Jahr später An jeden verdammten Sonntag.
Ja.
Super.
Sie hat es des Öfteren bewiesen, dass sie
schauspielern kann.
Genau, schauspielern kann, die ernsten Rollen wie die Romantikkomödien spielen kann. Also für mich hat er jetzt nicht ganz so viel eingenommen, super süß und super sexy an der Seite von Christina Applegate, der Dumpfbacke aus der Bundy-Serie. Ja,
Minority Report 2002, Gangs of New York ein Jahr davor.
Wo hat sie denn bei Minority Report mitgespielt? Also da kann ich sie gerade überhaupt nicht einordnen. Also sie steht in ihrer Filmografie mit dabei.
Sie hat keinen großen Auftritt dabei, aber sie spielt auf jeden Fall mit.
Ja, also auf Wikipedia steht zum Beispiel Frau in der U-Bahn.
Ja.
Gut, da müsste ich mir den Film nochmal zu Gemüte führen, um das vielleicht ja genauer zu checken. Also ganz ehrlich. Bei Shrek, der tollkühne Held, hat sie die Prinzessin Fiona oder Königin Fiona dann gespielt.
Wo jetzt der fünfte Teil herauskommt.
Da haben wir im Vorprogramm jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch so ein bisschen drüber philosophiert. Ich weiß nicht, ob es diese ganzen Fortsetzungen jetzt überhaupt wirklich braucht.
Ja gut, also, die Leute, da ist die Nachfrage dann einfach danach.
Ich glaube, die Nachfrage ist gar nicht so groß da, als der Drang, mal wieder ein bisschen Kohle zu machen mit alten Erfolgsrezepten.
Aber man merkt dann, ja, zum Beispiel jetzt bei ihr ab den 2010er Jahren ist es halt leider, ich will nicht sagen, schlechter geworden mit dem Film. Deswegen hat sie sich ja auch dann aus dem ganzen Hollywood rausgezogen. Aber Bad Teacher war ein Film, der eigentlich, ja, muss man mögen, Sextapes.
Ja, er war nichts Besonderes. Also ich meine, das kann man jetzt so oder so wieder sehen. Das waren so diese Standardkomödien.
Netflix-Film, der letztes Jahr rausgekommen ist.
Mit Jamie Foxx.
Ich habe mir ihn angetan, Back in Action. Er war einfach nur grottig.
Kommen wir aber zu einem anderen Kaliber, nämlich Matt Dillon. Ich weiß nicht, weißt du, ist es der ältere oder der jüngere Bruder?
Der jüngere.
Er ist der jüngere Bruder von Kevin Dillon. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Neuverfilmung, aus der 1990er-Variante, glaube ich, oder 92er-Variante von Der Blob.
Ja.
Er war auch der Psycho in Platoon.
Ja, definitiv.
Und hat jetzt auch an der Seite von Mel Gibson in ein paar Direct-to-DVD- oder Direct-to-Video-Filmen mitgespielt,
ja,
die auch nicht schlecht waren. Aber den größten Erfolg hat von den beiden definitiv Matt Dillon gehabt. Er hat nämlich im Jahre 1983 mit Rumblefish an der Seite von Nicolas Cage seinen, glaube ich, mitgrößten Durchbruch gehabt.
Super Film, ja.
Halt, ich muss mich korrigieren. Im gleichen Jahr war nämlich noch The Outsider. Das
war ein
abartiger, heutzutage Ensemble-Film, weil der Film wartet mit heutigen, richtigen Hollywood-Größen auf, wie eben Ralph Macchio, Karate Kid, Rob Lowe, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Tom Cruise, Diane Lane, und das zieht sich da so komplett durch.
Ja.
Mit The Outsider gibt es ja auch verschiedene Filmfassungen. Das ist auch ein sensationell guter Film. Es ging auf jeden Fall dann weiter mit ein paar kleineren Filmen, die nicht so viel für Aufruhr sorgten, bis es dann nämlich 1992 Singles, Gemeinsam, Einsam.
Auch super, ja.
Dann kam Mr. Wonderful etc. etc. und mit Wild Things 1998.
Auch im gleichen Jahr.
Im gleichen Jahr wie...
Und ist unübertroffen bis heute, finde ich.
Also mit Wild Things hat Matt Dillon eine Glanzleistung abgeliefert.
Super Thriller.
Ich würde ihn schon eher als Erotik-Thriller abstempeln. Weil wenn ich überlege, Neve Campbell und Denise Richards in einer, sag ich mal, ja, sehr offensichtlichen Lesben-Szene auch... Denise Richards, wie sie aus dem Pool steigt mit diesem Badeanzug. Also, was soll ich dazu sagen?
Wow. Aber was auch echt super ist, wo auch echt ein Geheimtipp ist, 2004, L.A. Crash, Hammerfilm.
Fantastisch. Ich glaube, da ist auch mit Sandra Bullock.
Da sind Topstars drin. Der ist auch leider so unterm Radar gelaufen.
Wobei der doch einen Oscar bekommen hat. Weiß oder mehrere sogar bekommen hat.
Schreibt mal uns in die Kommentare. Wisst ihr, kennt ihr den Film? Möchtet ihr auch einen Podcast dazu haben? Also ich finde, es ist so ein underrated Film, genauso wie 2006, Ich, Du und der Andere.
Ja, krass. Also Matt Dillon hat ja auch in der Horrorserie Wainwright Pines
mitgespielt, ja.
Eine unglaublich geile Leistung abgeliefert.
Ja.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Matt Dillon ist zum Beispiel You Are Fired.
Auch super.
Da können wir vielleicht auch mal einen Comedy-Podcast drüber machen, weil You Are Fired ist so ein sensationell guter Film. Er ist nicht eine reine Komödie, er ist eher so eine Krimi-Komödie, die mit jeder Menge Story-Wendungen aufwartet, ja, mit dem einen oder anderen Twist, die letzten Endes ganz am Schluss aufgedröselt und auch erklärt werden.
Ja.
Mega, mega gut und auch seine Wortwahl ist auch immer wieder geil. Mit Owen Wilson und Kate Hudson hat er ja auch zusammen schon gespielt. Aber so viel eigentlich schon zu den Hauptdarstellern des Films, den größten Namen in dem Film. Aber der Film ist ja noch gespickt mit ganz anderen Namen. So sind in Nebenrollen Lee Evans zu sehen. Der war vor Verrückt nach Mary in Mäusejagd und Das fünfte Element zu sehen.
Aber eher unbekannter Schauspieler, weil er eigentlich ein Stand-up-Komiker ist aus Amerika und in England mehr präsent ist als jetzt hier in großen Europa.
Ja, aber es kam auch nach Verrückt nach Mary kein großer Film mehr mit ihm.
Aufgrund dessen, weil er sich für die Stand-up-Comedy eher entschieden hat als dann zu Schauspielern.
Ja. Chris Elliott ist auch ein größerer Name in den Nebenrollen. Man kennt ihn zum Beispiel aus The Equalizer, nicht der mit dem Denzel Washington, sondern aus der Fernsehserie.
Weißt du, wo ich ihn herkenne, was mir gerade einfällt? Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, stimmt.
Da ist er der Kameramann.
Und in Scary Movie 2 kennen ihn, glaube ich, die meisten Leute als Butler mit dieser verkümmerten Hand.
Ja, genau.
Meine Keime.
Genauso, da hat er in verschiedenen Serien mitgespielt, sei es jetzt The King of Queens, immer wieder mit Jim,
ja.
The Watchmen, Die wilden 70er, also wirklich super Serien. Genauso 2012, Der Diktator hat er mitgespielt.
Stimmt, ja, ja. Auch noch zu erwähnen wäre Linda Lynn Shay.
Ja, Magda.
Ja, Magda.
Aber vor euch wird sie wahrscheinlich eher in Erinnerung bleiben in der Insidious-Reihe.
Wobei, sie ist ja vielseitig eingesetzt worden in Hollywood. Sie hat eher in Genrefilmen mitgewirkt, so wie jetzt zum Beispiel in Nightmare, Mörderische Träume, Critters, sie sind da, The Hidden, Das unsagbar Böse.
Weißt du, wo sie auch mitgespielt hat, was ich gerade lese? The Running Man.
Ja, ja, ich sag ja, Lynn Shay hat eine bewegte Vergangenheit in Hollywood.
Was wir auch schon erwähnt haben, weißt du, wer sie auch spielt? In Kingpin,
die Mieterin, ja, ja.
Vermieterin. Super.
Die Miete in Naturalien kassiert.
Ja, genau.
Ja, sie war zum Beispiel auch die sehr katholisch orientierte Mutter in Detroit Rock City.
Auch super.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt da ein paar Filme aufgezählt haben, die euch vielleicht was sagen, aber Lynn Shay ist so eine unglaublich wandlungsfähige Darstellerin.
Ja, und auch überzeugend, muss man dazu sagen. Egal, welchen Horrorfilm ich sie gesehen habe, genauso jetzt hier, Bombe.
Vor allem, sie kann ihre Rollen super geil verkörpern.
Auf den Punkt bringen.
Ja, wenn ich jetzt nicht recherchiert hätte, hätte ich echt kaum rausgefunden, dass Magda von ihr gespielt wird.
Doch, das wusste ich. Das wusste ich wirklich. Aber dass sie in so verschiedenen, was mir jetzt nicht eingefallen ist, aber wie ich es jetzt gelesen habe, in The Running Man, fällt einem wie Schuppen vor den Augen, vom Kopf. Oder genauso Kingpin, wenn du dann siehst, was da so geschminkt und halt dargestellt wird,
ja.
So unglaublich hässlich, wo du denkst so, oh fuck, das ist sie.
Ja, das macht ja einen richtigen Schauspieler auch aus. Ich meine, leider Gottes ist Lynn Shay nie aufs große Podest gekommen, dass man da mal ganz groß, wie jetzt zum Beispiel Schwarzenegger in Eraser oder Stallone in Rocky oder Rambo.
Natürlich. Muss sie aber auch nicht. In diesen Filmen, Rollen, wo sie bekommen hat, ist sie ikonisch. Und das zählt.
Ja, aber genug der Darsteller und des Castes. Geht die Podcast-Folge ja doch schon wieder eine ganze Zeit lang. Jetzt kommen wir mal zur Handlung von Verrückt nach Mary. Also gleich zu Beginn des Films lernen wir ja schon Ben Stiller in seiner Rolle als Ted kennen. Wir lernen ihn als Außenseiter kennen, als so dieser, ja, kann man als Nerd bezeichnen?
Nein, eher tollpatschig.
Ja,
also so tollpatschig, wie sein Rest seiner Comedy-Filme, so tollpatschig, bisschen naiv. Er wird halt gezeigt, wie er sich mit seinen Freunden unterhält, wie er verschiedene Sachen, wo man sich dann, wie war man mit 16, im Abschlussjahr so ein bisschen profiliert, aber halt dann doch so ein bisschen zurückhalten. Das ist eigentlich sehr gut dargestellt, finde ich.
Auch sein Look ist ja richtig geil, mit jeder Menge Stahl im Mund, also Zahnspange, ja. Pickel, wie man es halt von vorpubertären Teenagern kennt. So kennt.
Ja.
Auf jeden Fall beobachtet er, wie ein geistig Behinderter, ja, so würde ich es jetzt vielleicht nicht ausdrücken, geistig Zurückgebliebener, drangsaliert wird und von einem Schläger schon fast aufgemischt wird. Und es stellt sich heraus, dass das der Bruder von Mary ist. Der Charakter von Mary wird so unglaublich geil von Cameron Diaz gespielt.
Ja.
Wie du es vorhin, glaube ich, schon erwähnt hast, so dieses...
Goldherzige.
Ja.
Das ist, was sie wirklich auch beschreibt. Das ist, wo du sagst, ja, du schließt sie gleich ins Herz. Du möchtest mit ihr befreundet sein in dem Film.
Ja, schon ein bisschen mehr als befreundet sein.
Das sagst jetzt du.
Ja. Boom, boom. Auf jeden Fall... Da macht er schon den ersten und wahrscheinlich auch den wichtigsten Schritt in Marys Leben, dass er ihren Bruder Warren. Vor diesem Schläger beschützt. Ja. Ja. Und es ergibt sich, dass Mary, die ja von allen umschwärmt ist und begehrt ist, lädt ihn zum Abschlussball ein.
Also er fragt sich ganz schüchtern, möchtest du, vielleicht kann ich auch für euch den Fahrer machen.
Ja, genau. Aber nein, Mary will mit ihm zum Abschlussball gehen.
Das ist echt süß gemacht, ja.
Jackpot.
Ja. Ja.
Das ist sogar so ein Jackpot, dass selbst seine besten Freunde sagen, ja, du lügst, du erzählst nur Scheiße. Den Gegenbeweis konnte er leider nie antreten, aber da kommen wir gleich dazu. Denn es ist der Abend des Abschlussballs und wie es da drüben in Amerika Tradition ist, holt der Junge das Mädchen ab.
Häuschen, kommt bei den Eltern, die ihn gleich mal auf die Schippe nehmen.
Ja, sie
das
nicht.
Ist super.
Er.
Natürlich.
Das ist zu geil, weil die Rolle des Stiefvaters wird von, ich kann es mir nie merken, Keith David oder David Keith, welcher Name zuerst kommt, das kann ich mir nie merken. Auf jeden Fall der, der den Schwarzen in Das Ding aus einer anderen Welt gespielt hat.
Genau.
Und er bringt die Rolle super geil.
Auf
weil,
den Punkt.
Genau, ja. Weil er ist eben schwarz und Mary ist eben ein typisch weißes Blondchen.
Ja.
Und du siehst diese Verwirrung von Ben Stiller, weil er gleich schaut, ob er wirklich an der richtigen Tür ist.
Ja. Super.
Und er macht halt gleich Scherzen auf die Kosten von Ted. Und es ist wirklich super geil, weil Mary kommt dann die Treppen runter.
Mit den langen Haaren, das schaut schon echt.
Ja, ist halt richtig aufgebrezelt.
Ja.
Es kommt halt dann zu einem kleinen Unfall mit dem geistig eingeschränkten Warren. Ja, weil Ben Stiller will ihm ja einen Baseball schenken, kommt an sein Ohr und das ist so eine Situation, die kann er nicht abhaben, da wo er ausrastet.
Und haut ihn voll auf den Couchtisch. Da möchte ich natürlich wieder frisch machen, geht natürlich auf die Toilette.
Er will sich nicht frisch machen, er muss pissen, sagen wir es so.
Ich wollte es vorhin immer ausdrücken, ja. Und das ist auch so süß, wie er dann da aus dem Fenster guckt, die zwei
Turteltauben auf dem Ast zieht. Und in dem Moment, wo dann die Turteltauben wegfliegen, ist direkt dahinter die Mary, die sich natürlich auch schnell nochmal umzieht, weil nämlich der Träger ihres Kleides gerissen ist.
Ja.
Und er sieht sie halt mit ihrer Mutter und Mary ist oben ohne, bis auf BH. Und gilt natürlich dann gleich mal als Spanner. Und wir kennen es ja aus diesen ganzen Ben Stiller-Filmen, dann beginnt natürlich so diese, ich drück's immer aus, diese Mr. Bean-Panik. Und er fertig mit Pinkeln, zieht sich den Reißverschluss hoch und dann passiert das.
Was nicht passieren sollte.
Niemals passieren darf, aber jedem mindestens schon einmal im Leben passiert ist. Auf jeden Fall das Schlimmste, was einem Mann passieren kann. Man klemmt sich, oder er klemmt sich, sein bestes Stück im Reißverschluss.
Und traut sich erstmal nicht raus.
Genau.
Dass dann erstmal der Vater mit reinkommt. Was ist denn los? Was dauert denn hier so? Ist es nur das? Oder ist dann auch die zwei anderen Pakete mit getroffen? Und dann ruft er natürlich seine Frau auch mit dazu, weil die ist Krankenschwester.
Schau sie mal an.
Übelst. Und das ist so genial. Immer mehr kommen. Erst kommt dann die Mutter. Dann kommt dann von da draußen, hörst du dann einen Feuerwehrmann. Da steht ein Auto im Weg. Ich muss da vorbei. Du bist da. Komm mal rein. Schau
dir das an. Polizist ist auch noch vor Ort.
Polizist kommt auch noch.
Und das haben die Farrelly-Brüder super geil aufgezogen, weil sie nämlich diese Situation
aufs Korn nehmen, aber richtig böse.
Nicht nur aufs Korn nehmen, sondern sie treten sie richtig übel aus. Und es ist halt für Ted wahnsinnig unangenehm.
Wie sie dann aufgelöst wird, diese Szene. Now. Ein Bluter, wir haben hier einen Bluter.
Da wollte ich eigentlich gerade noch drauf zu sprechen kommen, weil man sieht ganz, ganz kurz in einer winzig kleinen Einstellung, wie er sich seine Nudel im Reißverschluss geklemmt hat. Der geht ja stellenweise, geht er wieder zu und dann wieder auf. Und das sieht wirklich so übel aus. Das schaut aus wie so eine Wurstpelle, die in so Zahnrädern sich verheddert hat. Wo selbst die Feuerwehr und auch der Polizist sagt, ja, wie hast du denn das geschafft, die Bälle über die Nudel zu kriegen, etc. Und das sieht halt wahnsinnig schmerzhaft aus. Und ja, Junge, du hast das Schlimmste schon hinter dir. Jetzt müssen wir das abreißen wie ein Pflaster.
Wie der auch sagt, der Feuerwehrmann.
Ganz genau. Kurz und schmerzlos. Und du siehst, wie der Polizist hingeht. Und dann eins, zwei. Und gleich in der nächsten Szene riesen Aufgebot auf der Straße. Die ganze Nachbarschaft ist da. Sogar jetzt ein Sanitäter. Und dieser Sanitäter ruft ganz laut, wir haben einen Bluter. Also ist der Abend für Ted gelaufen. Und er ist sogar schon so übel für ihn gelaufen, dass er Jahrzehnte danach damit zum Psychiater geht. Und das ist auch schon wieder so eine typische Farrelly-Situation. Man sieht Ben Stiller auf diesem Stuhl sitzen, mit dem Rücken zur Tür. Er erzählt von seinem größten Trauma in seiner Jugend.
Und seine große Liebe damit verloren hat. In
ganz
dem Sinne, weil da zum ersten, wie du gesagt hattest, am Anfang das erste Mal richtig verliebt war und jetzt so richtig,
Tut weh,
beschäftigt ihn noch und dann geht einfach die Tür hinter ihm auf.
Das ist so geil. Und sein Psychiater kommt rein, hat den Mund noch mit Senf verschmiert und das Lätzchen, die Serviette am Kragen stecken und er setzt sich ganz, ganz vorsichtig auf diesen Psychiaterstuhl und sagt, ja, das ist sehr interessant, als wäre schon die ganze Zeit da gewesen. Geil.
Ja.
Und nachdem das Ted so beschäftigt und nicht in Ruhe lässt, fasst er den Entschluss, auf Ratschlag seines besten Freundes Woody, einfach Kontakt nochmal zu Mary aufzubauen und einen Privatdetektiv zu engagieren, der sie ausfindig machen soll. Und das sind ja in Amerika, gibt es ja diese sogenannten Bounty Hunter, die hauptsächlich die Leute ausfindig machen, um nicht Steuerschulden, aber Geldschulden einzutreiben. Und genau so einen engagiert er und der ist sensationell gespielt von Matt Dillon. Also Matt Dillon macht seine ganzen Comedy-Rollen so unfassbar geil.
Ganze hier auf den Punkt.
Auf jeden Fall findet dieser Privatschnüffler Mary in Miami. Sie hat da eine Arztpraxis, weil sie ist
Orthopäde für Sportler.
Genau, Sporttherapeutin.
Sporttherapeutin.
Sie lebt, könnte man sagen, fast mit ihrer Nachbarin zusammen, weil sie
nicht allein sein möchte.
Genau, die Nachbarin, gespielt von Magda.
Ja.
Die möchte nicht allein sein. Und ja, Magda, die alte Lederhaut, die ist eine leidenschaftliche Sonnenanbeterin. Und das siehst du halt, die Haut ist halt wirklich, wie man sie so aus dem Solarium kennt, wie man so schon sagt, ja, so dieses
Lederhaut.
Genau, dieses Solarium, dunkelbraun.
Ja.
Ja, diese Frau hat neben Sonnenbaden folgende Hobbys. Sie hört so in ihrer Freizeit die Nachbarn ab. Mit der Begründung, ja, das sind meine direkten Nachbarn. Ich habe Anspruch drauf, zu wissen, Super. Wie die drauf sind. Und sie liebt es, sich bei offenem Fenster auszuziehen. Und das merkt man halt dann eben in dieser Beschattungsszene, ne, wo dann Cameron Diaz mit diesem, wie heißt es, Babydoll ist es, glaube ich, auf jeden Fall nur oben und Höschen bekleidet am Fenster steht und sich auszieht. Und mit Dylan, zack, jetzt geht die Show los und sich den fetten Feldstecher holt. Hat aber das falsche Fenster und dann siehst du halt auch diese blassen Ledertitten von Magda, wie er dann schreit und dann bloß falsches Fenster rüber. Ja, dann ist aber die eigentliche Show schon vorbei. Aber auch diese Beschattungszeit hat irgendwann auch mal ihr Ende. Und als Pat, so heißt der Privatschnüffler, seine gesammelten Informationen an Ted übergeben möchte, erfährt der Zuschauer noch vor Ted, dass Pat ihm nur
Lügen auftischt. Dass er selber in sie sich verliebt hat.
Er hat sich in Mary selbst verliebt und möchte Ted als Nebenbuhler natürlich ausschalten.
Und erzählt ihr halt nur Schmarrn und halt, dass sie im Wegeheim lebt, 7 Kinder hat.
Fett ist wie Sau.
Ja.
Und ja, er möchte bei Mary landen und zieht sogar nach Miami.
Um sie zu holen.
Und genau hier macht dann der Film so einen kleinen Switch, weil es steht jetzt erst einmal nicht mehr Ted im Vordergrund, sondern Pat, der ja jetzt bei Mary genügend Informationen gesammelt hat, um zu wissen, was sie mag, was sie nicht mag, wie sie tickt, um das dann anzuwenden.
Das funktioniert, bis er zum ersten Mal Marys besten Freund Tucker kennenlernt. Hier kommt dann zum ersten Mal Tucker ins Spiel, der Mary beschützen möchte, ja.
Dieser gräbt unangenehme Informationen über Pat aus.
Natürlich nur Lügen.
Ja, das weiß man bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht. Auch nicht, welche Rolle Tucker wirklich einnimmt in diesem ganzen Gespann. Aber was wir alle auf jeden Fall erfahren ist, wie dieser Puffy.
Puffer. Puffer heißt er normalerweise, aber liebevoll vermag er ihren Hund. Puffy!
Genau, also dieser kleine
Racker.
Was ist ein Beagle?
Nein, Terrier.
dieser...
Mischlingsterrier.
Der gilt für Magda als...
heilig.
Genau, als heilig und wie so ein Sympathie-Lügendetektor.
Weil er kann böse Männer abschnüffeln.
Genau, also innerhalb von wenigen Sekunden schafft es rauszufinden, ist der Kerl in Ordnung oder nicht. Und das erfährt er oder hat ja Pat ebenfalls erfahren. Und um den besten Start bei Puffy zu haben, was macht er? Er steckt ihm so einen Tranquilizer in sein Fresschen.
Tablette zum Beruhigen.
Ganz genau, zum Beruhigen. Und da ist auch eine der geilsten Szenen ikonisch im ganzen Film resultiert aus diesem Ergebnis, nämlich Matt Dillon hebt Puffy im Arm und die beiden Damen sind hin und weg. Oh, du musst so ein super Typ sein, weil der, sonst lässt er sich von keinem auf den Arm nehmen.
Böse Männer sofort und knurrt sie an.
Aber in Wirklichkeit ist Puffy halt einfach nur stoned.
Das ist so genial.
Ja, und während die beiden Damen dann kurz in die Küche gehen,
möchtest du ein Bier? Und dann findet Patty plötzlich hier richtig heraus, oh, Puffy ist mehr als nur stoned.
Puffy verreckt ihm auf dem Arm, ja.
Ist schon auf dem Weg.
In den Hundehimmel.
Das ist so genial. Puffy, tu mir das nicht an. Wie er dann Mund zu Mund beatmet.
Und er wendet wirklich allen. Und er wendet wirklich allen Scheiß an. Also wirklich, das geht von der Mund zu Mund oder Mund zu Maul Beatmung bis hin zur Herzrhythmusmassage und sogar mit dem Elektrokabel Stromstöße.
Von
der Lampe.
Lampe, danke.
Von der Stehlampe.
Wo du nur denkst, what the fuck, wo er das zum ersten Mal wohnt und der Hund springt in die Luft.
Der Hund macht halt Luftsprünge.
Ja, und keine Anstalten, dass er lebendig wird. Bis auf dann, wo er das Wasser über den Hund anschüttet.
Aber er schüttet ja das Wasser über den Hund nicht, weil er ihn reanimieren möchte, sondern warum? Weil er das Kabel auf ihm liegen lässt und Puffy sogar Feuer fängt. Das ist so geil, wie er den dann brennend in der Hand hält und nach was zum Löschen sucht. Leute, das ist so eine geile Szene. Also ich habe mir die gestern auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal anschauen müssen.
Super. Um die Zeit dann zu verlängern, dass sie das nicht mitbekommen. Was hättest du denn gern? Magst du Chips, magst du Flusskrebs etc.? Och, wenn es keine Umstände macht. Ich hätte ein paar Pfannkuchen gerne.
Genau, ich nehme ein paar Pancakes.
Super. Und dann kommen sie wieder rein ins Wohnzimmer und was ist? Er ist dann logischerweise, weil er mit Wasser überzogen war, in ein Handtuch gewickelt.
Oh, er hat ihn eingewickelt wie ein Baby.
Ich war ein bisschen kalt. Ich wollte ihn das wärmt, wo du denkst, so,
wow. Es macht so viel Spaß.
Ja. Und so ist der ganze Film einfach.
Matt Dillons Spiel geht halt einfach nur so lange gut, bis Ted herausfindet, dass er hintergangen wurde.
Das findet aber erst heraus, wie er dann da ist, weil erst überlegt er, nee, das kann ich mir nicht antun. Und dann, das war scheißegal. Das war meine große Liebe. Ich möchte es ihr einmal wenigstens dem Mann mir selber gestehen und ihr sagen.
Und das ist auch so eine kleine, habe ich mir gestern so gedacht, so eine kleine Message von dem Film. Steh für das ein, was du willst.
Sein Mann.
Ja, nicht nur sein Mann, sondern kämpf für das, woran dir was liegt und was du haben möchtest. Ja. Nimm es dir einfach. Also jetzt nicht einfach, oh, das möchte ich jetzt haben und dann stehle ich's, sondern wenn du was haben willst, krieg den Arsch hoch und mach was dafür.
Ja.
Definitiv. Ist zwar sehr, sehr dünn vermittelt, diese Message.
Ja.
Aber wenn man es sich so anschaut, unter so einem Aspekt, dann ist das die perfekte Message. Du bist an einem Typen interessiert oder an einer Frau interessiert oder was auch immer.
Dann kämpfst du darum.
Ganz genau. Und ich glaube, der Film spielt auch so ein bisschen mit der Tragik von schönen oder extrem schönen Frauen, also aus unserer Sicht rausgesehen. Ja. Bei Frauen sind es halt extrem schöne Männer. Oder was man halt als extrem schön bezeichnet, ist ja alles im Auge des Betrachters. Aber die Prämisse bei ganz schönen Menschen liegt darin, dass die zum größten Teil sehr, sehr häufig auch tatsächlich Single sind. Warum? Weil jeder meint, da brauche ich gar nicht erst ansprechen, weil die wimmelt mich sowieso ab. Oder, die brauche ich nicht anquatschen, weil die hat ja sowieso schon einen Freund mit Sicherheit. Das sind aber teilweise wirklich die einsamsten Menschen, weil sie nicht angesprochen werden.
Ja.
Und da spielt dieser Film mit genau diesem Hintergrund.
Definitiv,
ja. Und das ist mir gestern auch so aufgefallen. Ne? Auf jeden Fall macht sich Ted auf nach Miami, um für seine Mary zu kämpfen oder um seine Mary zu kämpfen. Aber er hat noch keine Ahnung, wie er es anstellen soll.
Wird dabei unterstützt von seinem besten Freund Woody.
Und von da an wird's wirklich strange, weil, sollen wir schon verraten? Marys langjähriger Freund stellt sich natürlich ebenfalls als Nebenbuhler dar.
weil er der College-Freund war, wie sie noch auf die Uni gegangen, nein, er ist auf die Uni gegangen und sie beiden auf das College.
Also unterm Strich, und das ist ja gerade das Witzige an Verrückt nach Mary, beinahe jede männliche Rolle in diesem Film, die Hauptrollen wie die Nebenrollen, sind an Mary interessiert. Und das erfährst du aber erst ganz zum Schluss.
Ja, das ist der Film-Twist.
Ja, während man eigentlich so sagt, ja, das ist so ein Ménage à Trois, so ein Dreiecksgespann, ist das aber hier so gefühlt 6-7-Eck-Gespann.
Ja.
Aber man erfährt das nicht auf Anhieb. Das ist wirklich wie so ein, wäre es ein Thriller, dann müsste man sagen, alter Falter, das sind echt böse Twists, die dieser Film macht. Aber die Farrelly-Brüder machen das so gekonnt und haben das wirklich gut verpackt.
Super.
Dass du es zuerst einmal wirklich nicht kommen siehst.
Ja, das ist der Twist in diesem Film. Wo dann jedes Mal denkst du, was der auch?
Wer am Endeffekt das Rennen macht, das müsst ihr euch selber antun bei Verrückt nach Mary.
Oder ihr wisst schon.
Ist auch nicht schlimm. Dann wisst ihr ja, wer das Rennen macht.
Genauso, was echt super ist, diese Zwei-Mann-Band, die den ganzen Film parodieren. Die immer zu den Filmszenen verschiedene mit reingeschoben werden.
Man kann es so vergleichen wie in Disneys Robin Hood, wo der Hahn ja dann so diese Überblenden singend ankündigt. Ja. Und da ist es genauso. Das ist also so eine Zwei-Mann-Band, einer am Schlagzeug.
Und die sind ja auch dann mit dabei.
Und die werden auch mit involviert. Ja. Was man so gar nicht erahnen würde. Man würde halt sagen, okay, dann hat man sich was einfallen lassen. Die machen das Ganze musikalisch ansprechend.
Ja.
Aber sie sind auch mit involviert. Und das macht halt so eine unglaublich Spaß.
Ja.
Aber so viel genug von unserer Story zum Film. Jetzt, Patrick, nochmal, wie eigentlich gefühlt bei jedem Podcast, Fun Facts Meister. Hast du irgendwas rausgefunden oder nicht?
Also ein paar habe ich herausgefunden. Als Beispiel hier wusstest du, dass Matt Dillon und Cameron Diaz von 96 bis kurz vor dem Film 98 ein Paar waren?
Nein, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Das ist krass.
Zum Beispiel auch der Film, der dritterfolgreichste war im ganzen Jahr und das als Comedy.
Ja, das habe ich gewusst, dass der als dritterfolgreichster Film im Jahre 1998 galt. Aber nochmal ganz kurz auf die Aussage zurückzukommen, dass Matt Dillon und Cameron Diaz 2 Jahre lang ein Paar waren und sich dann aber im Jahr des Films getrennt haben.
Vor dem Film sogar.
Also, oder vor dem Film getrennt haben. Ja. Umso bemerkenswerter, dass
die waren beim Dreh nämlich zusammen.
Ja, dass diese Chemie eigentlich noch stimmt.
Ja, aber zu einem Zeitpunkt, wie der Film halt entstanden ist, gefilmt wurde, waren sie ja noch ein Paar.
Ja, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich einfach nur so getrennt haben. Also,
nee, aber es ist auch nichts Bekanntes. Also, steht nichts mehr im Internet, warum sie sich getrennt haben.
Muss ja auch nicht. Ja. Aber wenn man sich trennt, egal von welcher Seite das ausgeht, dann lässt ja schon sehr viel Romantik zu wünschen übrig. Gerade wenn ich jetzt überlege, oh, jetzt muss ich aufstehen und dann ist schon wieder er da oder sie da, je nachdem.
Ja.
Und dann merkst du ja schon, auch als Beteiligter schon, irgendwo liegt da was im Argen. Und dass das aber im Film nicht zu spüren ist.
Ja, super.
Das ist richtig geil.
Ja.
Also man schaut sich den Film an und muss wirklich sagen, hey, wow, da sprühen die Funken, die Chemie stimmt. Aber dass da vielleicht schon zwischen Cameron Diaz und Matt Dillon einiges im Argen lag, was dann auch vielleicht zu dieser Trennung geführt hat, das ist nicht zu spüren. Und darum macht der Film gleich schon wieder ganze Spur mehr Spaß.
Definitiv. Wusstest du, dass zum Beispiel der den Warren verkörpert, die zweite Wahl war?
Nein, wer war erste?
Ninja Kampfwurst, der leider vorher gestorben ist.
Ja, nee, schade. Chris Farley.
Chris Farley, ja. Es gibt verschiedene Outtakes auf dieser Special Edition, die ihn da auch zeigen.
Oh, schade.
Und leider haben sie das halt alles rausnehmen müssen, weil halt er genau zum Dreh, also 97, gestorben ist.
Oh, das ist schade. Also Chris Farley, der hätte...
Hätte mich interessiert.
Das der hätte diesen geistig Zurückgebliebenen auch super verkörpert. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also Chris Farley ist ja bekannt für seine Overacting-Einlagen.
Ja.
Vielleicht hätte er da schon wieder zu viel reingebracht und hätte da zu viel Unruhe mit reingebracht. Also ich glaube, naja, ich hätte ihn gerne in dieser Rolle gesehen.
Ja.
Aber perfekte Wahl ist halt jetzt einfach der Bruder von Cameron Diaz, wie er eben jetzt auch da mitspielt.
Super dargestellt. Hätte mich auch interessiert.
Also der Film schaffte in seiner Zeit den Platz 1 der Kinocharts. Er hat 23 Millionen US-Dollar gekostet und hat satte 176 Millionen US-Dollar eingespielt.
Und das für einen Comedy-Film ist echt bemerkenswert.
Also ich finde es da schon eher bemerkenswert, dass da noch nie ein zweiter Teil gekommen ist oder eine Auskopplung oder. Weil das ist ja genau das Erfolgsrezept. Ja, das hätte sich schon angeboten, aber das ist ja das Erfolgsrezept. Du hast ein niedriges Budget, einen super Gewinn eingefahren. Also was macht man? Zack, man führt diese Schiene fort.
Aber aufgrund dessen, ich denke, weil sie einfach gesagt haben, was möchtest du denn, wie du sagst, zwar eine Auskopplung oder sowas, aber ich glaube, da hätte sich Ben Stiller, Cameron Diaz, Matt Dillon nicht dazu bereit erklärt.
Also ähnliches Szenario gab es ja jetzt vor ein paar Jahren schon zu Mel Gibsons Mega-Hit, Was Frauen wollen, gab es ja wiederum umgekehrt, Was Männer wollen. Da hätte man es ja dann umgekehrt spinnen können. Verrückt nach Steve. Aber das war ja dann mit Sandra Bullock ein Film. Ja, aber man hätte diese Thematik so aufbauen können, dass eben eine Frau ein unglaublich traumatisches Erlebnis in ihrer Jugend hatte, weil sie an dem Footballstar der Schule interessiert war. Der wollte mit ihr auch zum Abschlussball gehen und dann passiert irgendwas. Man hätte diese ganzen Rollen ja auch geschlechtermäßig komplett vertauschen können.
Ja.
Aber ob das dann wirklich wieder so ein Durchbrecher gewesen wäre, ich wage es zu bezweifeln. Und so war ja auch, Was Männer wollen, eigentlich auch bloß ein Rohrkrepierer.
Ja.
Wohlgemerkt, nicht, weil es wieder heißt, oh, da geht es wieder nur um Frauen, sondern die Thematik ist bekannt. Und wenn man nur das Bekannte 1:1 nochmal erzählt, dann ist das einfach nur stinklangweilig.
Alter, ja.
Selig ergeben sich aufgrund der Geschlechter andere Situationskomiken oder auch andere Situationen, die übel ausgehen können. Also ich möchte zum Beispiel nicht das Bild sehen, wie jetzt zum Beispiel von Ben Stillers eingeklemmten Pimmel, wenn das umgekehrt wäre.
Brauchen wir nicht vertiefen.
Genau, da stoßen wir Türen auf, die echt hässlich sind.
Aber, die hast du aufgestoßen, Großer.
Aber, deswegen sage ich ja, ergeben sich ganz andere Situationen.
Ja.
Nur leider schon bekanntes Rahmenprogramm.
Ja.
Ich habe jetzt zum Beispiel noch rausgefunden, dass in der deutschen Synchronisation wird ja des Öfteren das Wort Stelzbock verwendet.
Aufgrund dessen, weil sie ja zur damaligen Zeit nichts mit Stalker anfangen konnten, was ja in der englischen Version dafür steht.
Genau, also im englischen Originalton heißt statt Stelzbock Stalker, aber dieser Begriff war in Deutschland unbekannt, deswegen konnte keiner was damit anfangen. Heutzutage ist es aufgrund...
Leider gang und gäbe.
Also Stalker ist ja eigentlich auch eine Beleidigung.
Ja.
Ist also kein schönes Wort, weil es einfach mit einer Thematik zu tun hat, die für einige Menschen...
zum Problem wirklich werden kann.
Ja, nicht nur zum Problem werden kann, sondern auch zum Problem wurde.
Ja.
Oder nach wie vor noch ein Problem ist. Und deswegen hat man sich kurzerhand dazu entschlossen, dieses Wort Stalker zu Stelzbock zu machen. Ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Also das ist jetzt kein Wort, wo man sagt, oh, das ist komplett zweckentfremdet.
Gibt eine gewisse Würze diesen Film, finde ich sogar.
Ja, und auch noch ein sehr, sehr geiler Funfact zum Beispiel ist, Ben Stiller fährt mit dem Auto nach Miami, um seine Mary abzufahren. Und er nimmt einen Anhalter mit und dieser Anhalter trägt so einen Sack mit sich rum.
Okay.
Und dieser Anhalter, den Ben Stiller mitnimmt, stellt sich dann nach diesem Parkplatzmalheur auf der Polizeiwache heraus, dass das ein Serienkiller war, der ein Opfer in diesem Sack hatte. Aber es war ja nicht nur irgendwas in dem Sack, sondern es war tatsächlich ein Mensch in diesem Sack drinnen. Und jetzt rate mal, wer in diesem Sack gesteckt hat.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Cameron Diaz war in diesem Sack.
Echt?
In echt, die war in diesem Sack drinnen.
Okay, krass. Ich kann mich nur daran erinnern, also ich kann mich an den Sack dran erinnern, aber wo ich da eher drauf geachtet hatte, war dann mit seinem komischen Fitnessvideo, das er dann an den Mann bringen möchte. Keiner macht ein 6-Minuten-Video, es müssen 7 Minuten sein.
Nein, umgekehrt. Wenn du in der Videothek stehst und du hast dieses 7-Minuten-Video und direkt daneben steht das 6-Minuten-Video, welches Video nimmst du dann natürlich mit? Natürlich das 6-Minuten-Video, weil du halt einfach eine Minute bei uns sparst. Und genau dieser Anhalter gilt als Serienkiller und hat Cameron Diaz im Sack dabei. Und das fand ich so einen geilen Fun-Fact.
Aber das ist ja auch echt witzig, aufgrund dessen, weil er dann in dem Sinn ja auch verrückt nach Mary ist. Wenn man es dann so sieht.
Wenn man es weiß, ja. Dann auf jeden Fall.
Nun wisst ihr es.
Genau, jetzt wisst ihr alles über Mary. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Und seid auch verrückt nach Mary.
Ich hoffe es für euch. Also den Film sollte man sich wirklich angetan haben.
Gehört in jede Sammlung.
Ja, also wer nicht in der Sammlung hat, der sollte ihn auf jeden Fall im Gedächtnis haben.
Ist zum Beispiel derzeit kostenlos bei Disney Plus zu streamen.
Ah, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ah, okay, weil ich habe nämlich gleich gezielt bei mir ins Regal gegriffen und die DVD reingeschmissen.
Wollte ich auch machen, aber ich habe meine DVD nicht mehr gefunden und dann
bin ich nein!
Und deswegen habe ich das gleiche gemacht wie du. Ich habe mir direkt bestellt, weil der gehört in die Sammlung.
Okay.
Und dann dachte ich mir, okay, wo ist er? Der ist nirgends. Prime kostet, bei Netflix ist er logischerweise nicht drin, aber Disney Plus.
Also, mir ist jetzt gerade eingefallen, wir könnten ja mal so einen speziellen Farrelly-Brüder-Podcast machen über ihre besten Filme.
Ich, beide und sie. Kingpin.
Ja, da gibt es so viele, ja, wo ihr ja mal reinschreiben könnt, vielleicht auch bei Spotify in die Kommentare.
Habt ihr einen Wunsch, vielleicht für welchen ihr nicht kennt, den wir unter die Lupe nehmen sollen?
Speziell ist vielleicht eine Komödie, weil es hat gestern echt viel Spaß gemacht, sich den Film mal wieder anzutun. Ich habe viel gelacht.
So soll es ja sein. Das ist, finde ich, ein underrated.
Nee, also underrated ist er definitiv
nicht.
Nein, aber
nicht. Vergessen, aber es ist ein Film, wo du einfach dir anschauen kannst. Von so vielen Filmen, den tust du dir einfach rein, Hirn ausschalten, aber herzhaft dabei lachen.
Ja.
Weil der einfach super herzzerreißend empfehlenswert ist.
Ja, das kann ich unterschreiben. Ja, also Leute, wir haben noch eine ganze Woche jetzt bis zur nächsten Folge.
Seid gespannt.
Wenn es dann wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bis dahin, bleibt gesund.
Servus.
Servus.
Ciao.